Hallo ihr Lieben, rund 1,3 Milliarden Tonnen essbare Lebensmittel werden weltweit jährlich entsorgt, unglaubliche Mengen. Und um diese Lebensmittelverschwendung oder Food Waste geht es heute bei Isso. Wir haben Tipps für euch, wie ihr die Verschwendung reduzieren und Lebensmittel länger haltbar aufbewahren könnt. Dazu gibt's eine Antwort auf die Frage der Woche, welche Lebensmittel in die Kühltruhe dürfen. Und die Antwort wird euch überraschen. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Wir sind nicht die Einzigen, die in dieser Woche über Lebensmittelverschwendung informieren wollen. Beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft läuft noch bis zum 6. Oktober die Aktionswoche Zu gut für die Tonne. Da geht es um Tipps und Tricks rund um Lebensmittelwertschätzung. Und diese Wertschätzung braucht es auch. Ich habe nämlich mal eine Zahl mitgebracht. 1,3 Milliarden Tonnen. Das ist die Menge essbarer Lebensmittel, die laut UN jährlich aktuell weggeworfen werden. Ganz viel davon passiert natürlich im Haushalt. Und ich muss auch gestehen, dass wir da definitiv auch noch Verbesserungsbedarf haben. Klar, manchmal ist das Auge dann im Supermarkt doch einfach größer als der Appetit. Und man kauft einfach viel zu viel ein, was am Ende manchmal bei uns dann einfach ja, schimmelt und dann weggeschmissen wird. Das ist oft einfach unser Problem. Wir planen unsere Woche zu schlecht. Und deswegen, Achim, wie sieht es bei dir aus? Also versuchst du die Lebensmittelverschwendung auch so ein bisschen runterzufahren?
Also zunächst muss ich nochmal was zu diesen 1,3 Milliarden Tonnen sagen. Das ist wirklich eine unbegreifliche Menge. Das würde ich gerne vorab nochmal so ein bisschen einordnen, dass man mal eine Vorstellung hat, was das überhaupt
gerne
für eine irre Zahl ist. 1,3 Milliarden Tonnen, das sind 1.300 Millionen Tonnen. Und also nur mal so zum, war ja gerade Olympische Spiele und so, ne, in diesem Jahr. Der Eiffelturm wiegt etwa in Paris 10.000 Tonnen. So, ich bin jetzt kein Mathe-Genie, aber das dürften 130.000 Eiffeltürme sein.
Oh mein Gott.
Also wenn man die sich, das kann man, auch das kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Bei uns in Deutschland liegen die aktuellen Zahlen bei rund 11 Millionen Tonnen Lebensmitteln, die im Jahr weggeschmissen werden. Das entspricht immerhin noch 1.100 Eiffeltürmen, also das ist auch irre. In den Jahren zuvor waren es sogar 12 Millionen Tonnen. Das passiert, also diese Lebensmittel, das Wegschmeißen, Entsorgen, Lebensmittelverschwendung, das passiert natürlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt, es beginnt auf dem Feld bei der Landwirtschaft, wo Lebensmittel schon aussortiert werden, beim Transport, bei der Verpackung, bei der Verarbeitung. Lebensmittel gehen kaputt, aber auch im Lebensmitteleinzelhandel werden Lebensmittel weggeschmissen. Das liegt übrigens nicht nur am Handel, sondern auch an uns. Ich war nämlich neulich, habe ich einen Beitrag gemacht zum Thema Pfirsiche und habe da mal geguckt, wie die Leute alles ankrabbeln. Also ne, da wäre mein Tipp, einfach mal auf das Auge verlassen und auch auf die Verkäufer vielleicht, die da arbeiten und in einen super guten Supermarkt zu gehen, wo man sich auch drauf verlassen kann, dass die da eben gute Lebensmittel in die Auslage und verzehrsfähige Lebensmittel da reinlegen. Wenn ich beispielsweise einen Pfirsich anfasse und ich drücke da ein bisschen zu fest den Daumen rein, dann muss der abends weggeworfen werden. Also es liegt auch an uns im Handel sozusagen, dass Lebensmittel weggeschmissen werden. Und darüber hinaus gehen aber 60% der Lebensmittel gehen bei uns zu Hause drauf. Das heißt, wir zu Hause sind verantwortlich für 60% dieser Gesamtmenge, die bei uns in den Haushalten weggeworfen werden. Und wenn man das mal runterrechnet auf eine Person, das sind es pro Kopf 79 Kilo Lebensmittel, was jeder oder jeder von uns pro Jahr an Essen einfach so wegwirft. Die Zahl ist im Vergleich zu unserer ersten Folge zum Thema Lebensmittelverschwendung sogar gestiegen. Das muss man sich vorstellen, obwohl wir eigentlich irgendwie so eine große Aufmerksamkeit haben, dass wir weniger Lebensmittel wegwerfen und ich sogar sagen würde, dass viele darauf achten. Das bedeutet, dass die Lebensmittelverschwendung bei uns zwar insgesamt um 1 Million Tonnen abgenommen hat in den Privathaushalten, die Lebensmittelverschwendung aber tatsächlich leicht zugenommen hat. Also ich finde das kein so gutes Zeichen und das gerade in Zeiten, in denen sowieso alles teurer wird und wir nicht nur was Gutes für unsere Erde tun sollten, sondern auch für unseren Geldbeutel was Gutes tun müssen oder viele von uns. Und ganz davon abgesehen, dass gleichzeitig auf der Welt noch 733 Millionen Menschen an Hunger leiden müssen. Und das sollte uns immer wieder bewusst werden, denn Lebensmittelverschwendung hat durchaus auch etwas mit der Not vieler Menschen zu tun. Also jetzt nicht unmittelbar bei uns, aber doch, es gibt Regionen, da leiden Menschen Hunger. Und was wir alles irgendwie so wegwerfen. Und wenn wir das zumindest ein bisschen im Kopf haben, was das alles für irre Zahlen sind und dass immer noch Menschen sterben an Hunger, dann ist das, glaube ich, auch schon mal ein ganz guter Impuls, dass man mehr drauf achtet.
Stimmt auf jeden Fall. Also in Folge 179 haben wir ja auch schon mal über eine Ernährung gesprochen, die sich mit Not und Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Da ging es ja um die Planetary Health Diet. Und daher kennen wir ja den Ansatz, wirklich alle Menschen zu ernähren. Aber wie sieht es denn ja hierzulande aus? Also welche Lebensmittel sind besonders anfällig, um verschwendet zu werden?
Also zunächst mal grundsätzlich alle. Ne? Also ich bin gerade dabei, wir drehen für ZDF eine neue Fernsehserie, die Öko-Challenge. Und da bin ich immer eine Woche in Haushalten und schaue, was man da in puncto Nachhaltigkeit verbessern kann. Und da war ich wirklich bei einer ganz tollen Familie, die aber pro Monat einen ganzen Einkaufswagen an Lebensmitteln einfach so weggeschmissen hat.
Oh.
Das waren 125 Euro pro Monat, die einfach so in der Tonne landen. Und warum? Ganz simpel, weil sie überhaupt keine Übersicht hatten über die Lebensmittelvorräte. Das heißt, sie haben doppelt und dreifach gekauft. Und es war aber ganz einfach zu lösen, indem man einfach ein Foto macht von der Speisekammer oder vom Kühlschrank. Also total simpel. Es gibt sogar Kühlschränke, die machen das. Also kann man mit der Kamera in den Kühlschrank schalten und so.
Krass.
Und dass man einfach mal irgendwie das fotografiert und dann hat man einfach mit Bild, man muss ja auch keine langen Listen da irgendwie schreiben, sondern da hat man eine Übersicht und kauft halt alles nicht doppelt und dreifach. Und wie oft steht man da und überlegt, na, habe ich denn jetzt noch irgendwie die Hafermilch, ist da noch was da oder nicht? Na, dann nehme ich sie halt nochmal mit und dann schmeißt man den Vorrat dann halt zu Hause weg, wenn
ja,
da noch.
Auch schuldig, ja.
So ein halber Tetrapack, der irgendwie noch da rumsteht. Und der zweite Punkt ist, weil sie ganz stur aufs MHD geguckt haben. Also nicht auf den Zustand der Lebensmittel, also sich nicht aufs Auge und mal auf die Nase verlassen haben, sondern einfach geguckt aufs Datum und war das Datum überfällig, dann wurde es weggeworfen. Und wie sagt deine Mama immer so schön, das MHD heißt
mindestens haltbar bis und nicht sicher tödlich ab.
Genau, und so ist es auch.
Ja.
Und viele Lebensmittel sind sogar noch Monate oder sogar noch ein Jahr nach dem Ablauf des MHDs haltbar. Das MHD bedeutet nämlich nur, dass bis zu diesem Datum das Lebensmittel die typischen Eigenschaften, also wie Farbe, Konsistenz, behält und nicht automatisch schlecht ist. So. Und in der Regel ist beispielsweise ein Käse gut 10 Tage nach Ablauf des MHDs immer noch gut, Eier etwa 21 Tage, Butter auch 21 Tage, Honig ein Jahr oder noch länger, der wird eigentlich überhaupt nicht schlecht. Marmelade, auch ein ganz hoher Zuckeranteil, Zucker ist ja auch ein Inhaltsstoff, um Lebensmittel haltbar zu machen, ist Marmelade gut noch ein halbes Jahr danach noch haltbar. Wenn man jetzt nicht irgendwie da reingeht mit dem Löffel und leckt den Löffel ab und so, dann ist sie natürlich schnell schimmelig. Aber auch Reis und Nudeln, die haben eigentlich überhaupt keinen, wenn die trocken stehen, trocken gelagert werden, haben die überhaupt kein MHD, dann kann man die ewig aufbewahren. Aber das MHD ist nicht zu verwechseln jetzt mit dem Verbrauchsdatum. Das steht beispielsweise auf Fisch, Fleisch, Hackfleisch und so. Und das sollte man ernst nehmen, weil die Keimbelastung kann nach diesem Datum sehr hoch sein. Und deshalb ist es ein anderes. Also MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum und dann das Verbrauchsdatum, das ist ein Unterschied,
okay, ne,
dass man das im Zettel hat. Und außerdem haben wir Ordnung im Kühlschrank gemacht, also bei der Familie. Wir haben also angebrochene Packungen in Boxen gefüllt, damit die Lebensmittel einfach sich länger halten und dann nicht die Wurst so welk wird quasi und so grau und fahl wird und dass es einfach noch ansprechend aussieht. Also kann man in Kunststoffboxen oder in Glasboxen gibt es auch, die deutlich nachhaltiger sind, reinpacken und dann auch eine Ordnung schaffen. Das heißt, dass man das, was am ersten oder zuerst verzehrt werden muss, dass man das auch nach vorne stellt und nicht hinten dran baut, wie so eine Wand und die Hamstervorräte da hinten dran hat und dann gammelt da was vor sich hin, sondern dass man da auch eine Ordnung macht und auch Ordnung im Kühlschrank sozusagen macht. Kann man ruhig mal in unsere Folge reinhören zum Thema, was gehört eigentlich alles in den Kühlschrank und wohin im Kühlschrank, die Kühlschrankordnung.
Ja, sehr gerne. Es war ja Folge 195, die Kühlschrank-Hacks und mir hat das ja auch sehr viel gebracht tatsächlich, weil seitdem habe ich wirklich mehr Ordnung im Kühlschrank. Davor war ich ja auch der absolute Messi. Also danke, dass wir die Folge gemacht haben und für euch unbedingt auch nochmal gerne reinhören. Und schauen wir mal abseits vom Kühlschrank. Welche Tipps hast du, um Lebensmittel länger haltbar zu machen, die nicht in den Kühlschrank sollen?
Also meine oberste Grundregel lautet, ist bei uns nicht daheim, gehört es auch nicht in den Kühlschrank rein. Das gilt zumindest hauptsächlich hauptsächlich für Obst und Gemüse. Also Obst und Gemüse, das gar nicht erst in den Kühlschrank reingehört, weil es im Kühlschrank einfach schneller schlecht wird und die Temperatur nicht verträgt oder auch andere Lebensmittel schneller schlecht werden lässt. Das gilt vor allem für Südfrüchte, also Bananen, Mangos, Feigen oder Kiwis und so weiter. Und die kriegen im Kühlschrank nämlich einen regelrechten Kälteschock und einen Frostschaden und verderben dann einfach schneller. Die werden matschig und man kann sie eigentlich nicht mehr essen, weil sie einfach nicht mehr schmecken. Aber es versteht sich auch außerhalb des Kühlschranks nicht jeder mit jedem. Das ist aber ziemlich komplex. Bananen beispielsweise, die stoßen oder ja, die produzieren ein Reifegas, das heißt Ethylen, das wiederum andere Lebensmittel schnell reifen, schimmelig und schlecht werden lässt. Und also die Bananen, wenn man die jetzt beispielsweise auch neben einen Blumenstrauß stellt, dann ja, wird er schneller welk tatsächlich.
Das finde ich so krass.
Ja. Ja, und deshalb würde ich sagen, muss man es nicht unnötig kompliziert machen, sondern dass man einfach draußen außerhalb des Kühlschranks nach Sorten getrennt die Produkte lagert. Das kann ja auch ganz schön aussehen, wenn man da so einen Bananenbaum hat oder das auf den Teller legt
und ja,
etwas getrennt eben legt. Es gibt aber auch einheimische Lebensmittel, die man nicht in den Kühlschrank stellen sollte. Äpfel beispielsweise, die mögen es zwar gern kühl und dunkel, aber die produzieren eben auch, wie die Bananen, viel von diesem Reifegas Ethylen, was Umliegendes einfach schneller reifen lässt. So packt man die mit rein, dann werden die anderen Lebensmittel einfach schneller schlecht. Ich mache es dann einfach so, dass ich nur so viel kaufe, wie ich in der Woche tatsächlich esse und dann lagere ich die einfach mit dem Stiel nach oben am Fensterbrett. Ah, also nehme ich jetzt die Äpfel mit und dann werden die auch noch gesünder. Also man sollte die jetzt nicht allzu lange da liegen lassen, aber wenn die etwas Licht noch abkriegen, dann strotzen die nur so vor gesunder Inhaltsstoffe. Also die gesunden Inhaltsstoffe werden da noch deutlich mehr. Und last not least Tomaten, auch die sollte man unbedingt bei Zimmertemperatur und getrennt von anderen Lebensmitteln lagern. Ich sage das zu Hause bei meinen Eltern immer wieder und immer wieder entdecke ich da eine Tomate da im Kühlschrank da unten drin. Und da wird einfach das Umliegende wird ja schneller schlecht. Die Gurken werden wabbelig und schimmelig und so, weil eben auch die Tomaten wahnsinnig viel von diesem Reifegas Ethylen produzieren. Und das wollen wir ja den anderen Lebensmitteln nicht antun. Und uns schließlich auch nicht. Also wenn man da erst was gekauft hat und dann ist es 2 Tage später schon schlecht, das liegt halt überwiegend an diesem Ethylen.
Also das war tatsächlich auch einer der größten Aha-Momente, die Tomaten nicht in den Kühlschrank zu packen. Seitdem sind die bei mir in einer schönen Schale. Sieht ja auch wieder nett aus irgendwie draußen. Also kann ich auch nur empfehlen. Es geht ja langsam auf den Herbst und Winter zu. Und deswegen, wie kann ich denn meine Ernte haltbar machen, wenn ich es nicht schaffe, direkt alles aufzubrauchen?
Also gab es ja auch schon mal eine Folge zu. Da habe ich reichlich Tipps gegeben zur Lage. Kann man mal reinhören, wir haben das in den Shownotes, haben wir die Folge angegeben. Am längsten haltbar sind Lebensmittel allerdings, wenn man sie entweder einweckt oder einkocht oder auch einfriert, also so wie Oma das früher gemacht hat. Ne, bei uns stand der ganze Keller voll mit Gläsern. Das sah aus wie in so einem wie Museum teilweise. Da wurde irgendwie alles eingemacht gefühlt. Gibt es auch wahnsinnig viele Apps, mit denen man aus Lebensmitteln, die kurz vorm Aufgeben oder noch zu gut für die Tonne sind, tolle Gerichte zaubern kann. Zum Beispiel gibt es die Zu gut für die Tonne App vom BMEL, das ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Da gibt man einfach die Lebensmittel ein, wo man denkt, wow, die haben es jetzt irgendwie bald hinter sich, aber sie sind einfach noch zu gut für die Tonne. Und dann spuckt die App entsprechend Rezeptvorschläge aus zur Lebensmittelrettung, also wie ich die noch nutzen kann und wie ich was Leckeres draus machen kann. Ich nutze die tatsächlich selber, mein Vater auch, und das ist super praktisch. Man muss nur echt aufpassen, dass er nicht in alles irgendwie was reinrührt. Also ich war gerade da und habe Müsli gegessen und habe gedacht, boah, das schmeckt aber irgendwie, schmeckt das irgendwie nach Zwiebel. Und da hat er in das Bierchen Müsli noch Quark vom Vortag mit reingerührt, weil kein Quark mehr da war. Und das war ein Kräuterquark, das passt halt nicht zum Bierchen-Müsli.
Nee.
Aber da ist mit so einer App halt wirklich Abhilfe geschaffen. Die spuckt wirklich tolle Ergebnisse aus. Und so kann man auch wunderbar größere Mengen auf Vorrat kochen. Auch das spart tatsächlich Energie, wenn man beispielsweise als Single nicht wegen jeder einzelnen Mahlzeit die Herdplatte und den Ofen anwirft. Und dann kann man auch das Ganze wunderbar einfrieren, lange haltbar machen, also einfach in Dosen packen oder in Beutel oder so. Und dann portionsweise dann auftauen oder ein Meal Prep.
Prep, ne?
So, preppen. Ja, ja. Aber ganz grundsätzlich lässt sich für den längeren Erhalt leider nicht jedes Gemüse problemlos einfrieren. Das muss man noch dazu sagen. Also Möhren, Erbsen, Bohnen, Fenchel, Brokkoli, Blumenkohl, andere Kohlsorten empfiehlt sich, dass man die vorher blanchiert. Alle anderen Gemüsesorten müssen einfach sorgfältig geputzt werden, kleine Portionen geschnitten werden, möglichst luftdicht in speziellen Gefrierbeuteln verpackt werden und dann kann man die auch einfrieren. Aber das Gemüse, was ich genannt habe, da würde ich schon empfehlen, dass man das vorher blanchiert und dann hält sich das auch ganz ordentlich.
Ja, manchmal fehlt ja auch einfach nur die Inspiration. Ich habe vor einiger Zeit nämlich gesehen, dass man zum Beispiel Pesto mit Karottengrün machen kann. Hast du zum Abschluss ein Gericht für uns, bei dem sich auch richtig gut so Reste verwerten lassen?
Ja, da gibt es ja nahezu unzählige Möglichkeiten, wie man Lebensmittel weiter verwenden kann oder noch einsetzt. Also ich habe ja die Apps erwähnt, die man da nutzen kann, wo man einfach die Lebensmittel eingibt und dann kriegt man auch was Ordentliches ausgespuckt. Das ist wirklich durchaus brauchbar. Man muss es auch nicht gleich so machen wie mein Vater, dass man den Kräuterquark ins Müsli rührt und dass es nicht mehr schmeckt und man das Müsli dann stehen lässt, weil man es nicht essen kann. Aber ich habe einen Tipp tatsächlich von Edeka und den finde ich sensationell gut, dass man selbst aus Kartoffelschalen Chips macht.
What?
Geht total simpel. Krass. Natürlich muss man die Schalen waschen, trocknen und dann mit Öl, Salz, Pfeffer und je nach Geschmack Paprikapulver, dass man die vermengt in einer Schüssel und dann auf ein Blech 200 Grad 15 bis 20 Minuten knusprig backt, ausbackt. Ich finde, die schmecken echt gut.
Echt jetzt? Und, also das sind so wie so Chips eigentlich. So ein
ja, das schmeckt natürlich anders, natürlicher, also wenn du dir Chips kaufst und
natürlich,
so.
Natürlich, ja gut,
viele
ist wahrscheinlich auch
andere,
gesünder.
Ja, ja, genau, andere Stoffe noch irgendwie mit drin, ja, so, das ja, ist ja, ja recht reduziert. Aber man kann sie so einfach irgendwie so weghapsen vom Fernseher oder sonst was. Also ich finde, also mir haben sie geschmeckt.
Ich werde es probieren beim nächsten DVD-Abend, sehr schön. Wir haben natürlich eine Frage der Woche für euch und die kommt heute von Eva.
Die Frage der Woche.
Sie schreibt uns, welche Lebensmittel kann ich eigentlich problemlos einfrieren? Fürs frische Sauerkraut wäre Einfrieren ja suboptimal, weil die meisten Milchsäurebakterien das wohl nicht überleben. Aber es gibt ja ganz viele andere Lebensmittel, bei denen ich zum Beispiel nicht sicher bin. Also Nüsse, Nektarinen, Kaffeebohnen und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du mir da ja helfen.
Auf jeden Fall. Also liebe Eva, super Frage. Vielen Dank. Sauerkraut ist ja sowieso schon fermentiert und deshalb schon monatelang haltbar. Ich habe das noch nie verstanden, dass Menschen dann Sauerkraut einfrieren, weil man hat die Lebensmittel ja fermentiert, um die lange haltbar zu machen.
Stimmt.
Einfrieren finde ich da tatsächlich unnötig. Und außerdem geht beim Einfrieren auch zumindest ein Teil, wie du auch schon gesagt hast in deiner Frage, der gesunden Milchsäurebakterien kaputt. Übrigens auch beim Erhitzen. Also man sollte ein Sauerkraut jetzt auch nicht ja kochen oder ja, stundenlang, weil da ist einfach nichts mehr drin, der gesunden Milchsäurebakterien, die wiederum für unser Mikrobiom, also für unseren Darm, wahnsinnig nützlich sind. Also auch da sollte man irgendwie, also nicht zu kalt und nicht zu heiß und am besten irgendwie so essen. Kann man auch wunderbar als Salat machen.
Stimmt.
Übrigens. Mhm. Dann hast du ja Nüsse genannt, die lassen sich auch problemlos einfrieren. Macht mein Vater beispielsweise auch. Den Sinn habe ich aber auch noch nicht so richtig verstanden, weil die haben ja eigentlich ein super Frischhaltedressort mit der Schale. Wenn man natürlich die knackt und dann hat man nur die Kerne, dann kann man die auch einfrieren. Ist eigentlich überhaupt kein Problem. Aber eigentlich haben die ja schon eine super funktionale Verpackung von Natur aus. Dann hast du gesagt, Kaffeepulver, ja, das frieren viele ein, dass die Aromaerhaltung eben noch lange da ist. Aber da sollte man tatsächlich ein paar Dinge beachten, das kann man machen. Aber der Kaffee sollte beim Zubereiten zumindest Raumtemperatur haben, sonst hat er überhaupt kein Aroma. Und er sollte natürlich auch, dass man das Pulver, wenn man Pulver einfriert, dass das möglichst ohne Feuchtigkeit ist, dass der halt eben auch nicht dann ranzig wird nach dem Auftauen. Nektarinen, wie im Prinzip mit allen Obstsorten, kann man problemlos einfrieren. Natürlich vorher erst waschen und so, dann abtrocknen und dann womöglich in Portionsgrößen schneiden. Also wenn man jetzt beispielsweise eine Ananas einfriert oder so, muss man nicht den ganzen Klumpen da einfrieren. Dann tut man sich einfach schwer beim Auftauen. Oder wenn eben Obst schon sehr reif ist, dann am besten gleich verzehren. Oder man macht einen Kompott draus oder sowas. Das kann man auch wunderbar machen. Da würde ich es dann nicht mehr einfrieren.
Sehr schön. Ich fasse für euch die Folge gerne nochmal zusammen. Wir verschwenden jedes Jahr über 1 Milliarde Tonnen Lebensmittel. Aber die gute Nachricht ist, da lässt sich einiges machen. Haushalte haben einen großen Einfluss darauf, wie viele eigentlich noch essbare Lebensmittel im Müll landen. Einkaufspläne, ein gut sortierter Kühlschrank oder richtige Lagerung können gut helfen, um Lebensmittel die Wertschätzung entgegenzubringen, die sie verdienen. Und du hast es eben so schön vorgestellt, auch aus Resten lässt sich super noch was zaubern. Ne? Kartoffelschalen als Chips oder Pesto aus Karottengrün. Ja, da hilft auf jeden Fall Kreativität in der Küche.
Ja, und ich bin auch tatsächlich dankbar für jedes Argument. Also wenn jetzt jemand sagt, Achim, aus dem Grund macht es wirklich Sinn, Nüsse einzufrieren oder so, deshalb mache ich das, dann bitte her damit. Ja. Also ich bin auch für jeden Tipp sehr, sehr dankbar und gebe den auch gern hier weiter.
Genau, entweder ihr gebt uns Tipps oder generell Anmerkungen oder Bewertungen. Wir freuen uns natürlich immer von euch zu hören. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann.
Ist so. Tschüss. Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.